Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio. Hier ist Sanft und sorgfältig. Die Radio Show.
Hey, da sind wir wieder zurück, liebe Leute da draußen, liebe Stimmungsmacher.
Hey,
danke, dass ihr uns immer noch treu geblieben seid, dass ihr unsere Shirts tragt, unsere Flagge.
Wir sind Kevin und Stefan.
Kevin und Stefan von den wilden Onkels.
Nein, hier sind natürlich Olli und Jan. Komm, jetzt können wir lösen diese kleine Maskerade.
Ey, die Leute haben schon gedacht, die haben schon echt Angst gehabt.
Die Onkels, ne? Die Onkels, krass. Sie sind wieder da. Aber wir werden, glaube ich, zu mainstreamig als Onkels im Radio. Das würden sie, glaube ich, Kredibilität verlieren.
Ja, außer wenn. Aber an dieser Stelle möchte ich dich erstmal begrüßen, weil dich kriegt mir auch sonst gar nicht mehr zu fassen. Das habe ich schon in der letzten Sendung thematisiert. Hallo Jan, schön, dass du mal wieder mit mir sprichst. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich hatte ja in den letzten Wochen viel zu tun und auch keine Lust mit anderen Leuten zu sprechen.
Ich weiß.
Deswegen, aber trotzdem, dass wir uns mal privat, halb privat jetzt hier hören. Hallo Olli, Mensch, wie geht's dir?
Ach, mir geht's ganz gut. Ich habe eine wahnsinnig peinliche Woche hinter mich gebracht, wirklich. Und deswegen würde ich auch gerne, das ist nämlich das Peinlichste jetzt erstmal am Anfang unserer Sendung, wir haben vor 2 Wochen schon thematisiert, dass wir gerne über das Schulproblem reden wollen, ja. Jetzt ist es so, heute ist Pfingsten. Wir haben Pfingsten und eigentlich wollte ich heute einen Rektor einer Schule zuschalten, der kann aber nicht, weil Pfingsten ist. Der ist mit seiner jungen Geliebten an die Ostsee gefahren und macht da. Oh, das darf ich, vielleicht sollte ich das jetzt nicht sagen, sonst haben wir den nie und schaltet er sich. Nein, der ist natürlich dabei.
Der ist mit
gerade
seiner Familie und seinen Kindern gemeinsam nach Brandenburg ins Ferienhaus gefahren, um da ein bisschen Naturstudien zu machen.
Und lektoriert die Arbeiten seiner Schüler. Also der hat
lektoriert Klausuren, genau. Und weil uns das Thema Bildung so wichtig ist, schieben wir das jetzt nochmal so lange, bis wir das wirklich adäquat behandeln können. Die einen sagen vielleicht jetzt, jetzt schieben sie es wohl wieder vor sich her, so wichtig scheint es denen nicht zu sein, aber nein, es ist uns so wichtig, das Thema Schulwahl für Kinder, Betreuungssituation, Kita-Streik, dass wir das in voller Breite behandeln möchten und deswegen das nicht einfach so abtun wollen, mal eben so hingehuscht, sondern dann auch mit Gästen und so.
Liebe Sanft und sorgfältig Fans, deswegen eine Woche nochmal Aufschub, nächste Woche sollten wir es endlich hinkriegen und danach ist ja schon die große Liebeswoche, dann kommt nämlich Ina Müller.
Jan, da freue ich mich schon drauf.
Bist du aufgeregt?
Ich bin aufgeregt, weil ich vor allen Dingen, hat man mir die Reisekosten gewährt. Ich bin ja mal in Köln und ich werde dann eingeflogen, extra für diese Sendung, nach Berlin. Am 5.6. zeichnen wir die auf. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Muss ich mich irgendwie besonders anziehen oder riechen, damit Ina Müller mich nicht so direkt zusammenschlägt und mir eine Kopfnuss verpasst?
Nee.
Ich weiß gar nicht, was habe ich überhaupt gesagt gegen sie?
Ina Müller freut sich schon total. Ich habe ja mit Ina schon telefoniert. Mit dir wollte ich auch telefonieren. Ihr dürft euch vorher nicht treffen. Das erste Zusammentreffen muss in unserer Sendung sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie bei Herzblatt. Und da ich ja davon ausgehe, dass ihr euch direkt nach dieser Sendung anfassen wollt, ist es, was ist denn da passiert gerade?
Ich habe gerade ein Metallstück in den Mülleimer geworfen.
Ach so, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr beide nach der Sendung euch sofort anfassen wollt oder ins Grill Royal verschwindet und da irgendwie noch ein Candlelight-Dinner macht, hier in dem angesagten Steakhouse von Berlin und euch tief in die Augen guckt. Deswegen musst du kommen. Ina Müller kommt auch extra für die Sendung und das wird in 2 Wochen. Olli Schulz, der große Liebesbote, bringt Mediengestalten zusammen. Und dann ist nämlich die schöne Zeit mit uns vorbei. Dann heißt nämlich Ina und Jan die witzige neue Show auf einen Radio.
Ja, genau. So hat das damals auch angefangen, als wir die Sendung begonnen haben. Erst hieß es immer so, wir machen mal ersatzweise, machen Olli und Jan mal zusammen und auf einmal wurde es dann immer weniger das Bedürfnis nach Joko und Klaas bei den Leuten und dann waren wir auf einmal da. So ist es nun mal.
Ja, und irgendwann ist kein Bedürfnis mehr, bin ich weg. Und dann hat Ina Müller nämlich eine tolle Idee und holt sich irgendeinen anderen Typen noch dazu. Hier,
Johannes Oerding.
Ja, und dann sind wir beide raus. Und dann machen nämlich Johannes und Ina die Sendung zusammen.
Ja, genau. Ja, aber so ist es nun mal. Verdrängungswettbewerb im Unterhaltungsgeschäft. Du, ich werde übrigens schön über Pfingsten, ich kann das ja jetzt mal zugeben.
Ja.
Wir zeichnen diese Sendung wieder auf. Also ich bin jetzt, Pfingsten steht noch vor uns. Und ich werde schön über Pfingsten wieder nach Genf fliegen. Ich habe mir wieder, meine Maschine wird gerade am Flughafen in Bonn-Hangel, habe die schön geputzt von meinen Angestellten.
Hast du die jetzt abgekauft aus dem ehemaligen, also im Besitz von Udo Jürgens, die Maschine? Ist das die?
Das ist jetzt meine Maschine, genau. Ich habe so eine Socata TBM 850, so ein ganz schönes EADS.
Hast du die nach deinen Belangen ausgebaut, diese Maschine?
Turboprop. Ja, naja, gut, ein bisschen Ledersitze rein und sowas und
Penispumpe.
Massagefunktion im Pilotensitz. Fußpumpe beim Co-Piloten und so, genau. Aber ich fliege meistens allein. Ich will jetzt am Wochenende, ich baue ja gerade ein Haus in Genf, ja, um die Kohle dahin zu schaffen. Und da muss ich ein bisschen Bauaufsicht machen und so und ein paar Angelegenheiten mit der Firma regeln. Hat meine Firma auch eine Dependance. Ich fliege gleich los. Also gleich, wenn wir die Sendung rum haben, dann geht's los zum Flughafen. Dann fliege ich nach Genf übers Wochenende.
Du führst Leben, ne?
Ja, aber so ist es.
Du führst, irgendwie ziehst du gerade an mir vorbei, Jan. Wenn du das Leben eines Superstars führst, ne, und jetzt gerade dabei bist, Immobiliengeschäfte, Privatflugzeug, falle ich von einer Peinlichkeit in die nächste. Deswegen habe ich das Thema der Sendung heute peinlich genannt.
Ja, kann ich verstehen.
Letzte Woche sind mir so viele peinliche Sachen passiert, wie mir so selten im ganzen Jahr passiert sind. Also auch wirklich Sachen, wo ich meinen eigenen Geisteszustand hinterfragt habe und jetzt auch gemerkt habe, gewisse Sachen gehen einfach nicht mehr im Leben. Und auch Sachen, die so peinlich sind, dass ich nicht drüber hier in der Sendung reden kann. Aber auch Sachen, die so peinlich sind, dass man sich ruhig mal erzählen kann. Und sag mal, warst du schon mal im Hardrock-Café?
Nein, ich
das ist
doch, ich war doch klar, natürlich, ich war
schon
im Hardrock-Café Amsterdam.
90er Jahre, da war das ganz groß.
Erstmal der 90er Jahre, genau, Abschlussfahrt, Abifahrt, 2000.
Und dann wart ihr im Hardrock-Café, ne?
Nee, das war Abschlussfahrt der 10. Klasse. Amsterdam, alle haben gekifft und ich war dann im Hardrock-Café während.
Und hast dir ein Shirt gekauft? Das war damals cool, genau, wenn man ein Shirt vom Hardrock-Café hatte. In 90ern dann, war das eine große, genau, Geschichte damals für uns, ja, kleine Kids. Weil wir dachten, da laufen dann echt Musiker rum im Laden. Die alle so, also Hardrock-Musiker oder so. Und ich bin nie ins Hardrock-Café gegangen, außer einmal in meinem Leben in San Francisco vor vielen, vielen Jahren. Aber jetzt habe ich, jetzt kommt meine kleine Geschichte, die erste Geschichte des heutigen Tages. Ich habe seit einigen Wochen, Monaten eine Karte zu Hause, dass ich dieses Jahr, Promi-Bonus, wurde mir zugetragen, diese Karte, umsonst im Hardrock-Café essen und trinken kann, so viel ich möchte, mit Begleitung. Ich meine, das ist doch sowas, hat man, wann kriegt man mal sowas, ne? Ich würde aber nie ins Hardrock-Café gehen, weil es erstmal so Touri-mäßig ist und weil das komplett überfüllt ist mit Leuten. Aber ich habe ja seit Wochen gucke ich auf diese Karte und denke, ich bin auch ein Sparfuchs, ich kann umsonst... Ich kann umsonst Burger essen und krieg Getränke da. Also nur
Menschenwürde oder sparen? Ach komm, sparen, ich bin Deutscher.
Ja, und dann bin ich dann, und dann habe ich mich nie getraut, da reinzugehen, weil es auch immer voll ist hier in Berlin, dieses Hardrock-Café. Und jetzt vor 3 Tagen war ich drin, das war so peinlich alles. Stell mal vor, du hast diese Karte. So eine kleine Karte, auf dieser Karte steht auf Burger-Experte. Du bist ein Jahr umsonst mit dieser Karte, gehst du rein in den Laden und die sagen,
du kannst ein Jahr umsonst essen im Hardrock-Café?
Ja, Mann!
Das ist, wie kommst du denn an solche Sachen? Warum kriegst du eigentlich immer die ganzen Sachen zugeschickt?
Weil ich mir
das gibt's doch gar nicht.
Ja, aber Jan, diese Geschichte endet leider so grauenhaft, dass ich, also was ist grauenhaft? Ja, ich bin dann mit Begleitung da reingegangen.
Oh Gott.
Ins Hardrock-Café.
Mit wem denn? Einer attraktiven Frau oder mit einem Kumpel?
Mit einem Kumpel. Mit einem attraktiven Kumpel. Na, wir sind da reingegangen. Und ich gehe dann nach vorne an die Kasse so und die weisen mir auch einen Platz zu. Und dann gehe ich da gleich hin und das war so ein Ami und ich zeige ihm die Karte, weil ich dachte, die muss man ja wohl zeigen vielleicht, dass ich diese Karte habe. Und er guckt sich diese Karte an und meint so, yeah, whatever, I have no idea what this card means. Maybe you get an ice cream for free or something. So gelangweilt und gibt mir diese Karte zurück. Und dann steht man da so, er so, yeah, I will ask somebody else here. Und so. Die waren alle nett, aber die hatten natürlich null Ahnung von dieser Karte. Und dann stehst du mit dieser...
Und du wusstest auch nicht, wer du bist, natürlich. Nein,
und
ne?
Keiner im Laden wusste, wie ich, weil der Hardrock Café, der lebt die Zeit von 1987 weiter auch ein bisschen. Keiner, der mich erkannt, was ich auch gut finde, worauf ich auch keinen großen Wert lege. Ich wollte nur mit dieser Karte umsonst essen, schnell rein und wieder raus. Habe ich diese Karte und der Typ und ich fühlte mich schon so schäbig nach dem Motto, hallo, ich habe jetzt diese Karte, ich fordere jetzt umsonst essen. Ja, da kommt man sich wie so ein Bitch stellen, also wie so ein Typ schon vor, der so, also auf irgendwas jetzt...
Der halt umsonst in Restaurants
geht. Ja, der wird. Umsonst in
Restaurants. Aber soll, da bist du natürlich nicht.
Und dann haben die mir einen Platz zugewiesen und dann kam da so ein Girl an, das ist ja halt auch so ein bisschen auf amerikanische Mentalität gemacht, die setzt sich dann zu dir an den Tisch, ha, ich bin die Nina oder so, ich bediene euch heute Abend, was wollt ihr haben hier, wir haben coole Fries, wir haben überbackene Fries, wir haben Fries da mit so Jalapenos Fries und so. Und das war auch alles nett, das ist halt der Style da. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht machen. Also. Und dann bestellen wir so Essen. Ich habe mich nicht getraut, diese Karte nochmal rauszuholen, weil ich da eben schon so abgewiesen wurde. Und dann haben wir so Essen bestellt und dann kommt irgendwann die Frau und fragt, wollt ihr noch was essen wieder hier? Habt ihr noch Bock? Wir haben noch guten Cheesecake, New York Cheesecake und so. Und ich dann so, ja, ich habe hier diese Karte. Und denk so, ich versuch's nochmal mit dieser Karte, um den auch also zu zeigen. Und sie nimmt diese Karte, guckt diese Karte an und meint so, habe ich noch nie gesehen, diese Karte. Und dann bin ich da mit meiner Begleitung und wir sitzen da und ich merke schon so, ey, weißt du, ich zahle jetzt einfach nochmal. Und sie dann aber so, ja, ich gehe mal kurz zum Manager und frag mal, was das mit der Karte auf sich hat. Und dann essen wir und sitzen da irgendwie rum und ich wollte einfach nur noch Geld auf den Tisch legen und diesen Laden verlassen. Ich wollte einfach nicht mehr da, weil es war einfach so peinlich. Aber was man sagen muss, das war echt ein Paralleluniversum, Jan. Dann saß ich da und neben mir saßen zwei ältere Typen, die waren bestimmt so um die 60 herum. Ich bin über 40, ich kann nicht mehr von älteren Typen reden, ich bin selber älter. Aber ich meine, so Leute, die noch älter sind als ich, saßen da rum, zwei Typen haben sich in die Augen geguckt und haben über die gute alte Zeit der Beatles geredet. Und die sahen aus, als wenn die sich in so einem Forum für Musikfans kennengelernt haben. Das war ganz süß. Und auf der anderen Seite saß einer, der sah aus wie aus der Zeit gesprungen, mit einer amerikanischen Leggings, also eine Leggings, ein Typ mit der Amerika-Farbe drauf und dann noch so Cowboy-Stiefel und seine Freundin hatte so Stirnband. Die haben sich so schick gemacht fürs Hardrock-Café.
Das klingt so ein bisschen so wie die Leute, die im Music Store immer in Köln rumlaufen und da irgendwelche Gitarren ausprobieren oder Gitarren verkaufen wollen. Auch so die gleiche Klientel. Haben es nie geschafft, selber Musiker zu werden, aber nerven dann Leute, die quasi für ihre Söhne oder Töchter Gitarren kaufen wollen, damit
ja, die so sein, also,
Ambitionen.
Und die saßen dann da, also der mit der Leggings und so, die saßen dann da so rum und haben auch so ein bisschen auf Yeah, haben dann so Deutsch, Englisch immer, haben immer geswitcht, obwohl es beide Deutsche waren, haben die auch Englisch geredet. So. Und dann man wird auch immer gefragt, ob man lieber Englisch oder Deutsch reden will. Wir leben ja in einer internationalen Stadt. Jedenfalls verschwindet die Frau wieder mit der Karte, die Bedienung, und irgendwann kommt völlig abgehetzt, durchgeschwitzt, der Manager des Clubs, also der des Hardrock-Cafés an und meint zu mir, habe ich jetzt hier gesehen, ist alles umsonst, könnt ihr alle so, könnt gehen jetzt. Und hat das auch nett gemeint und so, glaube ich, aber ich fühlte mich nach diesem Essen so schäbig, dass ich einfach weiß, ich konnte es einfach nicht genießen, weil du hast da so eine Möglichkeit irgendwas ich fühlte mich so peinlich berührt von der ganzen Situation.
Ich weiß auch gar nicht, wie du in solche Situationen immer reingeraten kannst, weil das weiß man doch eigentlich auch vorher, oder nicht? Geht dir das nicht so, weißt du, also kann man jetzt vielleicht mal offen sagen, ab und zu kriegt man so Sachen zugesteckt. Und ich behaupte mal, bei dir passiert das wesentlich öfter als bei mir, weil ich bin noch so in so einer Journalistenmentalität. Ich habe noch niemals irgendwie einen umsonsten Mietwagen bekommen oder sonst irgendwas. Will ich auch gar nicht, weil das war früher mal so, als wir bei der Journalisten...
Aber hast du schon mal umsonst?
In der Jugendpresse angefangen haben, war das immer das allererste, was sie uns erzählt haben. Es gibt Journalistenrabatte, aber echte Journalisten lassen sich nicht auf irgendwelche Rabatte ein, weil dann sind die nicht mehr unabhängig. Und ich habe das seitdem immer noch so drin und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil ich komme immer wieder in meiner Arbeit an Situationen, wo ich Witze über Leute machen muss, weil die sich irgendwie doof benehmen. Und dann stell mal vor, kriegst du irgendwie ein Auto gesponsert von VW oder sowas und dann macht VW, entlässt irgendwie 20.000 Leute, weil die Frauen sind oder so, oder Ausländer, jetzt mal hypothetisch.
Ja, ja.
Und dann kannst du keine Witze drüber machen, weil du halt selbst mit so einem dicken Touareg durch die Gegend fährst. Und das habe ich immer alles nie gewollt. Und ich weiß immer, dass du das aber zumindest, bist ja auch Musiker, das ist auch völlig in Ordnung.
Ich will das nicht, aber ich dachte, ich kann doch jetzt, wenn ich diese Möglichkeit habe, umsonst zu essen im Hardrock-Café. Es gibt auch
40 Euro oder so.
Ja, das ist auch eine Menge Geld. Da muss eine alte Frau lange bestricken. Wirklich.
Am falschen Ende gespart.
Ja, wirklich. Und die Sache ist einfach, ich habe immer gemerkt, es bringt nichts, wenn man damit hingeht. Es war einer der wenigen Augenblicke, wo ich mir gewünscht habe, weil ich dann zweimal und alle mich so angeguckt haben, diese Karte, okay. Ich hätte kurz mir gewünscht, dass mich einer erkennt und weiß, ach, okay, der hat hier irgendwas mit Medien zu tun. Nur damit, dass ich so, weil so sah es aus wie ein Typ, ich bestehe jetzt auf mein Recht. Ich habe diese Karte. Ich möchte hier alles umsonst haben. Und so, das war unangenehm.
Das ist mega peinlich.
Mega peinlich.
Ich habe die Geschichte erzählt, kriege Schweißausbrüche, weil ich weiß, wie man sich
und
fühlt.
Ich habe einfach gedacht, come on, jetzt nutze ich das Angebot auch mal. Wenn die so nett sind und mir diese Karte geben, dann mache ich das auch mal.
Die wollen ja auch immer was dafür. Locken die Musiker mit solchen Karten.
Der Manager hat dann gesagt, ja, dann mal schön auf Facebook posten, dass du hier warst. Wenn ich jetzt auf Facebook poste.
So läuft's dann nämlich. Und dann hast du auf einmal so ein Facebook-Account wie von Dougie B, wo du dann immer sagen musst, oh, das war mega gut. Haben sie mir zur Verfügung gestellt.
Ey, Dankeschön, mega leckere Fries, Essen. We had a great time und so, ne?
We had not a great time.
Ja,
wir hatten keine gute Zeit.
Ich hätte eine gute Zeit gehabt da, wenn ich einfach bezahlt hätte und wie jeder andere reingegangen wäre und nicht auf diese beschissene Karte. Ich will auch nichts gegen das Etablissement sagen, gegen diesen Laden oder irgendwie. Das ist alles völlig in Ordnung. Es ist einfach, die haben so ihren Style, das ist so auch amerikanisch und cool und locker und viele Leute. Und da sind halt viele Männer mit Leggings noch, die halt lenken Poison und Guns N' Roses sind noch die großen Bands. Das ist auch völlig witzig und so. Ja. Aber mit dieser Karte. Haben die so geguckt und haben gedacht, guck mal, der versucht hier seine Karte durchzusetzen, die er zu Hause selber gebastelt hat, die aus dem Yps drin war oder so, keine Ahnung.
noch laminiert im Copyshop, damit so halbwegs offiziell aussieht. Olli, das ist so eine süße Geschichte, dass ja. ich dir den nächsten Song widmen möchte.
Dankeschön.
Hier ist Guns N' Roses und Paradise City.
Oh ja.
Für Olli Schulz und seine Hardrock-Café-Erfahrung.
Und alle schnell die Leggings an oder High Heels. Komm, egal ob Mann oder Frau. Hier ist Sanft und Sorgfältig, die peinlichste Sendung im Radio.
Das ist megamäßig peinlich.
Das war eben mega eine peinliche Story. Die Hardrock-Story war echt mega peinlich. Ne?
Aber ich weiß genau, wie man sich dabei fühlt. Ich kann mir das voll vorstellen. Megamäßig peinlich. Du weißt, was mir passiert ist die Woche, was aber nicht so peinlich war. Mein Auto war in der Reparatur und ich habe es abgeholt. Weil ich, also ganz wirklich ganz doof. Ich habe irgendwie, lange Geschichte. Long story short, ich hab beim Ausparken, bin ich rückwärts mit dem Auto in einen anderen Wagen reingefahren. In Bremen, in meiner Heimatstadt. Nochmal Entschuldigung an den ganz netter alter Mann, der Wagen stand vor der Tür, so ein Checker gepflegter Golf, nämlich wirklich kaputt gefahren und mein Wagen war nur ein bisschen kaputt und also nochmal Entschuldigung die Umstände, Entschuldigung, und dann habe ich meinen Wagen abgeholt und das ist passiert mir in letzter Zeit relativ häufig wegen dieser komischen Varoufakis-Geschichte. Ich bin offensichtlich, ohne es mitbekommen zu haben, in Griechenland sowas wie ein Gott eigentlich oder wie so ein Volksheld und das war eine griechische...
Du hast das Herz der Griechen durchstoßen und aufgebohrt und
offensichtlich
also,
ja.
Positiv.
Also, ja, im positiven Sinn, also die fanden das, glaube ich, alle so gut und das war lief damals, also in Deutschland war das ja auch eine Nummer, aber so eine kleinere Nummer, aber in Griechenland war das in den Hauptnachrichten auf einzelne Meldung und zwar über mehrere Tage. Ja, dass eine deutsche Komikertruppe den Stinkefinger gefälscht hat, auch schon diesen Song, den wir gemacht haben, der hat es bis in die Hauptnachrichten geschafft und das ist auf jeden Fall, seitdem fliegen mir die Herzen der Griechen zu und das war wirklich so, ich bin in diesen Laden gegangen, wollte mein Auto abholen und die Frau konnte das überhaupt nicht fassen und dann hat die angerufen bei ihrer Familie irgendwie, die auf Kreta lebt, und hat mich gebeten und mich genötigt, am Telefon zu beweisen, dass ich das wirklich bin, und hat dann so Selfies per WhatsApp rübergeschickt an ihre griechische Verwandtschaft. Und die war dann, glaube ich, auf Kreta wiederum so eine Art Göttin, weil sie mich quasi im Autohaus in Deutschland kennengelernt hat.
Das war auch eine süße Story, finde ich.
Total niedlich. Also, weil, und dann, ich habe dann quasi meinen Führerschein, meinen Fahrzeugschein abgegeben und hat ihr meinen Namen ins System eingegeben. Und dann hat sie so ganz langsam aufgehört zu tippen, hat mich angeguckt und hat dann so Wasser in den Augen bekommen und konnte das gar nicht glauben. Ich war dann da wirklich so ungewaschen, ungepflegt, weil ich irgendwie am Tag vorher Sendung hatte und war vielleicht durchgebumst. Und dann muss ich da irgendwie bestimmt eine halbe Stunde lang, muss ich mit irgendwelchen Leuten in Griechenland so halb Deutsch, halb Englisch da irgendwie radebrechend beweisen, dass ich das wirklich bin. Und dann hat sie noch 10 Fotos von mir gemacht, bestimmt mit allen Mitarbeitern des
Autohauses. Aber das ist doch der erste Weg zum internationalen Star, wenn du es ja schon in Griechenland geschafft hast.
Ja, aber sag mal,
magst du die Griechen, ganz kurz eine Zwischenfrage, magst du die Griechen auch so gerne und findest das manchmal ein bisschen schade, dass die Finanzkrise ausgerechnet die Griechen getroffen hat und nicht im anderen Land?
Ja, also ganz ehrlich, ich finde komisch.
Warum nicht die Schweiz?
Ich finde Griechen zum Beispiel wirklich immer, ich hatte früher in meinem Jahrgang waren immer 2 griechische Mitschüler.
Ich hatte 6 Griechen in meiner Klasse, 6.
Und die waren beide Juniorchefs von Restaurants, die, ich glaube, eins heißt Akropolis und eins hieß
Papa Akropolis. Papa Omiros.
Genau. Es waren 2 griechische Restaurantsöhne und das war immer toll, wenn man da immer essen konnte und dann hat man mal Gyros-Schlag extra und ein paar Zwiebelringchen oben drauf bekommen und das sind immer noch, wenn meine Mutter da irgendwie einkauft oder Gyros holt, immer noch schöne Grüße an Jan und so, immer super nette Leute. Und habe immer komischerweise so eine Sympathie zu Griechenland gehabt.
Ich weiß auch nicht
warum.
Bei mir Panayotti, Costa, Vassili, Andreas, Manuel, alles Griechen. Bei mir nur fast, also ich bin fast auf einer griechischen Schule
aufgewachsen,
wirklich. In meiner Klasse war ein Überschuss an Griechen, Wahnsinn, wahnsinnig viele Griechen gewesen. Und habe ich jedenfalls so einen Bezug zu den Griechen. Außerdem esse ich wahnsinnig gerne Gyros auch einfach oder auch griechisch generell. Ich esse gerne Fleisch und dann limitiert man auf Klassenkameraden und auf Gyros. Darauf kann man zwar griechen. Es klingt ein bisschen limitiert, aber das sind 2 Sachen. Also finde ich, also.
Ja, es waren angenehme, nette, intelligente, freundliche Leute, gastfreundliche Leute. Also zumindest die ich kennengelernt habe. Es gibt natürlich wahrscheinlich auch ungastfreundliche.
Vielleicht kann man die Finanzkrise auf ein anderes Land rüberschubsen. Das wäre toll. Jan, wir müssen jetzt Musik
machen. Ja, weil wir eben so lange gequatscht haben.
Wir haben eben gerade, meine Hardrock-Story war so lang und wir kommen sonst nicht hinterher. Mir wird hier schon wieder irgendwie mit hochrotem, puterrotem Kopf brüllt man mich hier an, wir sollen jetzt mal zum Ende kommen. Das muss auch mal ein Ende haben.
Wir loben gleich weiter die Griechen und es gibt noch einige peinliche Geschichten. Ich bin diese Woche nämlich sehr emotional, weil meine Sendung vorbei ist. Ich bin quasi jetzt schon in der Sommerpause, aber dazu gleich noch mehr nach Werbung und Haschqualität.
Aber nicht, dass das wieder so mega... Wir müssen auch ein bisschen locker wieder bleiben. Wir dürfen nicht jetzt, dass das in der Emo-Sendung verkommt. Hast du auch ein paar Gags dabei?
Ja, ich habe mal ein paar Gags dabei, aber ich bin eher emotional gestimmt heute. Sag ich dir mal direkt vorweg.
Alles klar, bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hallo, hier ist Sanft und Sorgfältig am Pfingstsonntag.
Was ist eigentlich Pfingsten für ein für ein Feiertag? Ich habe das nie verstanden. Es ist wirklich, was hat Jesus da wieder gemacht? Das war wirklich eine Drama-Queen. Immer war was. Gestorben, wieder auferstanden. Ist das auch ein Jesus-Feiertag oder ist das der Heilige Geist, der irgendwie zurückkommt?
Nee, der Pfingsten, da hat er seinen Club aufgemacht, damals.
Der hat damals einen Club, also merkte er, kann die Leute, die Massen bewegen, hat er
einen Club aufgemacht, genau. Und hat immer so eine Sachen gesagt wie, hier, sowas immer hier, ne?
It's your energy, it's our music, it's the lifestyle we're living. It's
genau, sowas in der Art hat er gesagt.
Also Heartbreak Café.
Heartbreak Café, das ist, dieser Hardrock Café hat mir sehr zu denken gegeben, dass ich einfach weiß, man sollte nie versuchen, mit Promi-Bonus irgendwo was abzustauben. Außer man ist so abgefuckt wie Dieter Bohlen und besteht einfach drauf. Der kriegt ja alles umsonst, hat er im Interview gesagt. Der hat auch Autos von, die sind ja auch alle stolz, die Leute. Irgendwie gibt es so Leute, da sind dann so die, also so Autohäuser stolz, wenn Dieter Bohlen den Wagen fährt. Oder Camp David ist total stolz, wenn die Hemden tragen, also wenn die von Dieter Bohlen getragen werden.
Weil Dieter Bohlen der Einzige ist, der voll Assi ist mit Camp David.
Der die Scheiße.
Ein absoluter degenerierter Vollassi ist.
Sag mal, Wochenende ist das Grand Prix gewesen. Hast du das verfolgt?
Gestern. Ich habe das nicht gesehen, weil wir sind ja in der Aufzeichnung. Wir wissen noch nicht, wer gewinnt. Ist Grand Prix Eurovision Song Contest? Ist mir ehrlich gesagt eine kleine Spur zu irrelevant eigentlich. Habe ich mich nie für interessiert so richtig. Außer für die Punktevergabe am Ende, weil man dann sehen wollte, welcher Moderator für der absolut Beste gehalten wird. Weil es werden ja immer wirklich die absoluten Megastars vorgeschickt, die dann da die Punktevergabe machen dürfen. Und das finde ich immer interessant, mal zu gucken, wie die Stars in den jeweiligen Ländern aussehen. In Serbien, Montenegro immer wie so eine bessere, so eine bessere Straßen von der Kurfürstenstraße, so ein bisschen schöner geschminkt. Und dann macht ihr da die Punkte für irgendwie so ein Balkanland. Und jetzt geht nichts gegen Balkanländer, ne?
Ja.
Aber es ist schon so ein kleines bisschen ein anderer Style. Obwohl ich auch das Gefühl habe, unsere Fernsehleute sind näher an Osteuropa dran als zum Beispiel an Amerika. Also wenn man das deutsche Fernsehen vergleicht und die Leute, wie sie da so aussehen, mit dem osteuropäischen Fernsehen, so Baltikum, Polen und so und Weißrussland, da sind wir Deutschen eher viel näher dran als jetzt so am englischen oder amerikanischen Fernsehen, rein optisch, aber ich glaube auch stylmäßig.
So ein bisschen mit den Gewändern auch und mit dem Fernsehballett, das gibt's ja, in Amerika gibt's ja kein Fernsehballett mehr, wir haben ja noch Fernsehballett hier, ne? Das ist ja noch eine angesagte Sache.
Haben wir auch nicht mehr, glaube ich.
Gibt's nicht mehr Fernsehballett?
Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, es ist eingestellt worden.
Ach Mann, das ist ja so eine Sache, dass man so irgendwie, man dachte ja damals in den 80er Jahren und so Rudi Carrell hier mit Fernsehballett aufgetreten. Da hat er sich noch eine ausgesucht, die mit ihm danach ins Hardrock-Café gegangen ist und wie die noch essen war. Und wir haben das nicht mehr. Ich hätte auch gerne mal Fernsehballett.
Kannst du auch nicht mehr machen. Ich habe ja überlegt, seit Jahren eigentlich mir so ein paar Allüren drauf zu schaffen. Mhm. Weil ich habe gehört, ich bin privat ein Arschloch, aber beruflich ganz nett. Und eigentlich sollte es anders sein. Ich würde eigentlich gerne privat ein Arschloch sein und beruflich ein Arschloch. Und bin auf der Suche eigentlich seit Jahren nach Allüren. Und wenn ich das zum Beispiel versuche, irgendwelche Tänzerinnen von mir anzusprechen, erstmal haben die meistens alle Kinder, die Tänzerinnen, die bei mir in der Sendung auftreten, haben Kinder, die meistens auch mit am Set und den Freund, der da mit dabei ist. Und dann klappt das immer nie. Und selbst wenn ich dann mal eine Single-Frau anspreche und frage, dann lacht die mich einfach nur aus. Ich habe keine Weiber-Autorität. Ich bin nicht so ein... Ich krieg das nicht hin, weißt du?
Weil du zu lieb bist. Du musst den Frauen einfach sagen, so, du kommst jetzt mal mit zu mir und dann schlafen wir mal miteinander. Und dann ist ja alles klar.
Ich werde auch andauernd auf Facebook angequatscht von irgendwelchen Leuten, dass sie mit mir schlafen wollen und so. Und
mich hat eine Frau angeschrieben. Kein Witz. Pass auf, mich hat auf Facebook eine Frau angeschrieben, warum du nicht mit ihr schlafen willst. Ich sag ihren Namen nicht. Hat mich vor ein paar Tagen, ich habe auch geantwortet. Die hat mich nachts, willst du das hören? Willst du es lesen?
Nee, muss nicht sein, aber...
Heute die peinliche Sendung, Jan.
Mach mal ruhig.
Das ist mega unangenehm.
Mach mal ruhig.
Also ich hab's dann witzig, die hat auch sich nicht mehr gemeldet drauf. Sie hat mich vor ein paar Tagen, ich öffne gerade mal kurz, hat mich keinen Witz, eine Frau... Pass auf.
Oh Gott.
Hallo Olli, hast du eine Ahnung, warum Jan Böhmermann nicht mit mir schlafen möchte? Wo ihr doch Radiogefährten seid und alles dachte ich... dachte, du wüsstest diese Antwort vielleicht. Gruß aus Ratlosigkeit, eine schamlose, aber dafür harmlose Podcast-Freundin. Dafür habe ich zurückgeschrieben, Liebe... Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht wäre es aber zu schmerzhaft, sie hier hervorzutragen. Deshalb solltest du seine Ablehnung in etwas Positives umwandeln, habe ich geschrieben. Vielleicht will er bloß dein kleines Fanherz beschützen.
Das ist in jedem Fall immer so. Aber das ist tatsächlich, seit ich nicht mehr meine eigene Facebook-Seite verwalte, laufen diese Anfragen, diese Geschlechtsverkehr-Anfragen.
Bei mir kommen die
an. Laufen immer ins Leere oder kommen bei Olli an. Es tut mir leid, wenn ich nicht die Zeit finde,
fürs Geschlechtsverkehr
Ich würde wirklich gerne wahnsinnig mit allen immer schlafen. aber ich habe die Zeit nicht. Ich wirklich,
es ist wirklich Zeitmanagement.
Ich habe mich mal zum Essen mit Domian getroffen und da hat der mich gefragt, wie sieht das eigentlich aus sexmäßig mit dir? Und da habe ich gesagt, ich habe die Zeit dafür nicht.
Aber weißt du, was du brauchst? Du brauchst einen Personal Assistant, der dir sagt, so, jetzt musst du mal hier mit der Lena schlafen oder mit der Marike oder mit der Ulla oder hier, wie die irgendwelche Namen jetzt. Und dann sagt er immer so, jetzt 2 Stunden Beischlaf, Jan, dann ist wieder Aufnahme und so. Vielleicht brauchst du jemanden, der das macht.
Ich würde das wirklich wahnsinnig gerne machen. Ich bin da wirklich extrem hemmungslos, wenn ich die Zeit habe. Ich habe jetzt Sommerpause. Ja. Ich muss da so ein bisschen Sachen abarbeiten. Ich habe hier so ein paar Rechnungen noch vom Arzt, die muss ich noch begleichen. Aber wenn das alles durch ist und ich muss noch meinen Umsatz, ich muss jetzt monatlich Umsatzsteuer machen. Warum muss ich jetzt eigentlich monatlich Umsatzsteuer
machen? Lock doch die Frauen mit Sex in deine Wohnung und dann machen sie deine Ablage. Das ist doch eine gute Idee. Du sagst, ja, komm vorbei.
Ich verspreche ihnen Sex, ja. Aber die müssen erstmal in Unterlagen ordnen.
Nee, du versprichst Sex und dann sagst du, ah Mensch, dieser ganze Zettelkram, da können wir gar nicht offen. Und dann legst du die. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und dann, wollen wir das schnell mal durchgehen? Und dann machst du mit ihr den Zettelkram, Ablage, sie heftet das alles ein.
Und du sitzt in der Zwischenzeit im Café.
Und dann kommst du wieder und sagst, Mensch, das hat jetzt so lange gedauert mit dem Zettel. Du, jetzt habe ich echt, jetzt, ich kann gar nicht mehr. Du, ich habe gerade gar keinen Bock mehr. Also irgendwas, das ist doch eine Idee. Sex als Promi einfordern, kann ich aus Erfahrung sagen, das wird immer schlechter Sex. Ist immer schöner mit Leuten, die einen nicht kennen.
Wirklich?
Ja. Weil die haben dann Mitleid, weil wenn sie dich kennen als Promi, wenn sie dich als Promi kennen, sind sie enttäuscht davon über deine Skills. Aber wenn du ein Normalo bist, sagen sie aber okay. Aber dir, das ist so, wir müssen.
Oh Gott, oh Gott. Ollis Sexleben, eine Aneinanderreihung von ganz traurigen Pity-Fucks. Ja. Ich schlafe mit ihm, weil er mir leid tut. Das war immer Ollis bester Sex. Und das Schlechteste war, wenn die Leute gewusst haben, wer du bist. Oh Gott.
Die jetzt, also, kommen irgendwie Features, die ich jetzt noch drauf habe.
Ich muss mich entschuldigen, wenn ich nicht die Zeit habe, mit allen zu schlafen. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich habe aber. Und wirklich, ich war ganz schockiert, als mit Domian, ne, das ist ja wirklich, muss man vielleicht mal sagen, kann man jetzt mal ruhig offen aussprechen, wenn man sich mit Jürgen Domian privat trifft, ne, von wegen, er ist hier der Psychologe oder sowas, der da immer so einfühlsam ist, das ist eine Sau.
Ja, aber weißt du, das kann ich auch verstehen, weil der halt so viel arbeitet als Psychologe und einen super Job macht, ich finde den ja toll, dann ist er, hat er natürlich auch eine versaute Seite an sich, die er mal ausleben muss, wenn er da schon im Radio so konzentriert
ist. Der hat mir Fragen gestellt, da bin ich richtig hinübergefallen.
Wir müssen jetzt schon wieder Musik machen, Jan.
Oh, da muss ich noch was Peinliches erzählen. Eigentlich kann ich das nur nicht verraten, weil es betrifft die Sendung von nächster Woche, wir haben ja 2 Sendungen aufgezeichnet, fürs Fernsehen, für ZDF Neo, muss ich gleich drüber sprechen. Also nochmal sorry für den Sex, nicht aufhören, irgendwelche
geilen Sachen
zu schicken.
Das ist gut fürs Ego.
Aber ich kann nicht drauf antworten.
Okay.
Ich kann nicht drauf antworten.
Alles klar,
ich habe die Zeit nicht mehr.
Hier Musik, Werbung, gleich geht's weiter. Hier ist Sanft und Sorgfältig, heute mit dem Thema Peinlichkeiten. Es sind schon einige peinliche Sachen passiert. Wir haben schon eigentlich uns um Kopf und Kragen geredet.
Ganz schön viele peinliche Sachen heute erzählt. Hast du diesen Artikel, da können wir jetzt auch mal offen drüber reden. Es gab einen Artikel bei diesem Medienmagazin über unsere Sendung. Da machst du 3 Jahre eine Sendung, keine Sau kriegt das mit und auf einmal wird das denn hier so halb Mainstream-mäßig offen gut gefunden? Ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, dass wir langsam aufhören sollen. Ich bin ganz froh, dass die Sommerpause kommt.
Auf der DWDL-Seite, meinst du, haben mir verschiedene Leute Links geschickt, weil ich ja selber gar keine Ahnung habe, welches die führenden Medienseiten im Internet sind. War eine gute Kritik. Wirklich.
Ja, war
so gut, ich bin das gar nicht mehr gewohnt so. Also, dass man das so, weil normalerweise wird immer so geschrieben, gerne auch in Kritiken so, ja, das ist alles handwerklich gut gemacht und wenn sie da noch ein bisschen was machen könnten und da, aber das war einfach mal eine gute Kritik.
Ja, habe ich mich auch echt drüber gefreut.
Zum Beispiel bei Platten ist es oft so, dass Plattenjournalisten, als meine letzte Platte jetzt rauskam, da habe ich auch sehr viele gute Kritiken gekriegt, aber im Nebensatz fällt immer noch, es könnte immer noch besser gehen und es ist immer noch nicht, da wird immer noch nie so gesagt, einfach mal eine gute Platte. Und das hat einen gefreut, dass es mal eine Kritik war, das hat mich daran gefreut, die nicht so war, ja, eigentlich gar super, aber, weißt du, immer dieses aber noch, um dann auch zu sagen, ja, so richtig, ich würde es ja noch besser machen. Das war einfach eine gute Kritik, hat einen gefreut. Meinst du, unser Ego wird es, wir werden es noch mehr durchdrehen, Jan?
Ja, ein kleines bisschen schon. Und ich merke das ja selber. Das ist ja wirklich so. Du bist ja schon länger im Biss als ich.
Ach, Jan, du bist länger im Biss als ich.
Nein. Du bist länger in. Also,
Du hast schon.
Gibt's quasi offiziell erst seit 2 Jahren. Und du machst ja schon Platten. Du bist ja schon mit irgendwelchen Stars aufgetreten, als ich noch irgendwie mich ums Volontariat beworben.
Ja, aber ich bin
aber weißt du, der Autor dieses Artikels, ne, muss ich mir eben kurz sagen, das war einer, der hat den allerersten oder einen der ersten Verrisse über meine Arbeit geschrieben. Und das hat mich damals. Ein halbes Jahr lang. Ich konnte nicht schlafen, weil mich das so fertig gemacht hat, weil ich gedacht habe, ich habe mich doch so angestrengt und wir haben so viel und so Mühe gegeben und dann hat er das auf einmal so großflächig, in der Süddeutschen Zeitung hat er mich damals verrissen und das war so schlimm und das hat mich so hat mich so fertig gemacht, dass ich dann das gar nicht ausgehalten habe. Und mittlerweile hat sich das gedreht so ein bisschen.
Das ist ein harter Hund. Ist das ein harter Hund, der Typ, der es geschrieben hat normalerweise?
Ja, genau.
Der ist bekannt für Verrisse auch.
Ja, ich habe den aber mal dann mal kennengelernt. Der heißt Hans Hoff, der ist ein ganz netter eigentlich.
Der also sieht auf dem, ich hab nur, das Foto, auf dem Foto sieht er aus wie, kennst du Ben das Ding aus die Fantastischen Vier, der Steinmann mit dem, also dieser, der so, also ja, der eine, ich. Der sieht ein bisschen so ja, aus, ja. Wie der, nur ohne die Umhüllung. Sieht auch so aus wie ein Beißer. Ist es ein,
ja, genau.
Ein Fuchs, also ist es ein Hund?
Ja, ne? War übrigens, letzte Woche war 50 Jahre Monitor, habe ich mir natürlich angeguckt, weil ich die Sendung gut finde.
Ja.
Und danach danach gab es dann im WDR Fernsehen, wurde die Sendung, die in der ARD dann zu Ende war, gab es dann noch einen Talk mit dem Moderator. Und da war dann Michael Spreng und Marina Weißband und eben auch Hans Hoff, der hat dann da gesessen. Und dann ging es darum, was man an Monitor noch verbessern konnte. Wo ich immer gesagt habe, warum muss man eigentlich die Sendung verbessern? Ist doch eine super Sendung. Ich finde, Monitor ist meine Lieblingssendung.
Ja, eigentlich
eine
meiner
Lieblingssendungen im Fernsehen. Ja. Weil das immer so ist so schön anachronistisch. Das wird noch so richtig so staatsfernsehmäßig. Da wird einem gesagt, wie das ist. Und man als Zuschauer muss man sich seinen Teil dann da denken. Und dann denkt man sich halt, ja, so ist es halt nun auch so ganz 100% ist es halt auch nicht. Aber schön, was ihr da wieder rausgefunden habt. Und ich finde, das ist eine gute Sendung. Und ich fand es so doof, dass sie sich so niedergemacht haben. Dann, weißt du, also ja. Was uns ein bisschen zu viel an Selbstbewusstsein hier manchmal aus den Ohren rauskommt, das haben die so ein bisschen zu wenig gehabt. Und ich habe dann gedacht, warum macht denn der Moderator hinterher dann noch seine eigene Sendung schlecht? Ist doch eigentlich eine gute Sendung.
Hat er gemacht?
Ja. Nee, es war dann immer so, warum kritisieren Leute Monitor? Weil ich glaube, Monitor, es ist anstrengend bei denen, weil die treten immer den Reichen und Mächtigen auf den Schlips. So ein bisschen wie wir auch, aber die machen das halt professionell und wir machen das mehr so aus Versehen.
Das ist
so unprofessionelle Art.
Ja, Kritik, aber es ist ja auch immer noch ein gutes Zeichen, dass einem Kritik beschäftigt. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, Bilderbuch werden gehypt, die Band, die beide in der Sendung waren, und haben es eine Platte gemacht. Das war alles natürlich Fehlinformation. Bilderbuch gibt es schon seit 10 Jahren, haben schon 3 Platten gemacht, das war vorher aber Indie-Rock. Jetzt haben die einen Imagewechsel gemacht und deswegen habe ich das, glaube ich, nicht gecheckt, dass das jetzt, also ich dachte, das ist eine ganz neue Band. Ist es nicht, war ein Fehler meinerseits, und ich finde das auch nicht alles doof, wollte ich nochmal kurz sagen. Maschinen habe ich schon mir vor einem halben Jahr hier gewünscht in der Sendung, weil ich den Song so liebe von denen. Aber der Rest, da komme ich noch nicht mit klar. Da werde ich noch, Jan, vielleicht machen wir mal einen Abend zusammen, wo wir uns die Platte mal zusammen durchhören und du erklärst mir die einfach.
Ich erkläre dir dann ein bisschen die Platte, aber das Lied, was die letzte Woche bei uns gespielt haben, das war wirklich, und die waren live fantastisch.
Die haben einen neuen Style sich erfunden, glaube ich, in den letzten 2 Jahren, haben jetzt diese Platte gemacht. Klingt anders als das, was sie vorher gemacht haben, und das ist bestimmt auch entertaining und gut. Ich will dir auch gar nichts Böses.
Ja,
ich bin aber immer erzählt, noch Musikfan, Jan, und da kann man auch mal sagen, wenn man was nicht versteht oder noch nicht so geil
aber
findet.
Aber als Musikfan muss ich mal eben kurz, ich weiß nicht,
ja, bestimmt 20 Mails habe. Bekommen von Bilderbuchfans.
Kein ja, Witz. Ich habe auch Mails bekommen, dass Leute das mir gesagt haben, dass ich dich darauf hinweisen soll. Schön, dass du es jetzt selber machst, aber wir haben in der Sendung jetzt vor kurzem in der Redaktion gesagt, ich möchte nicht mehr. Also es war eigentlich so, eigentlich war es eine Ansage.
Wir haben gesagt,
ich möchte keine Band mehr haben, die Halbplayback spielt in der Sendung. Finde ich scheiße. Finde ich assi.
Haben die Playback gespielt oder Halbplayback?
Null. Nein, und das war, wir hätten gerne wahnsinnig viele Musikkünstler gehabt. Die Staffel ist jetzt zu Ende, es waren 16 Sendungen, in 3 Monaten so viel wie im ganzen letzten Jahr zusammen. Also ich bin echt am Ende. Und am Ende haben wir dann gesagt, ich möchte keine Bands mehr haben, die Halbplayback spielen. Finde ich mega scheiße. Das klingt zwar immer nicht ganz so gut wie auf Platte, aber soll's ja auch nicht. Die sollen zeigen, dass sie live spielen können. Und es ist immer was anderes, wenn eine Band ihre Instrumente beherrscht oder zumindest so tut, als würde sie beherrschen und live spielen.
Das hätte man dann Dieter Thomas Heck sagen sollen in den 80ern bei der ZDF-Hitparade. Da wäre nie eine Band aufgetreten. Was war für alles?
Ja, ich weiß. Das sagen dann ja immer die Profis, Heititai. Und warum ist es eigentlich so? Du bist doch Musiker.
Ja.
Warum gibt's eigentlich nur eine große Plattenfirma? Warum gibt es nur Universal Music? Was soll denn der Scheiß?
Nein, weil alle anderen eingestampft worden sind.
Das ist ein Monopol. Das ist ein fucking Monopol.
Nervt mich auch.
Das nervt mich wahnsinnig.
Das ist so ein bisschen Bayern München unter den Plattenfirmen. Und ich finde auch immer, ich ärgere mich auch bei jeder Band.
Werder Bremen, Dortmund und alles gibt, alle sind bei Universal.
Und das Problem ist, es ärgert mich, dass für jede Band, die bei Universal unterschreibt, die ich mag, ärgere ich mich immer ein bisschen drüber. Weil ich dann denke, das ist jetzt wirklich so offensichtlich der große Verein, der dich mit Geld zuscheißt und du bringst dann eine Platte raus. Und wenn das nicht gut läuft, ich war bei 2 großen Plattenfirmen, die zufälligerweise beide dann nach Pleite gegangen sind. Ich war bei der, das ist kein,
Kiss
ich,
of Death.
Ich war bei der EMI. Und habe da eine Platte gemacht 2006 mit dem Hund Marie. Die sind aber während der Produktion unserer Platte pleite gegangen. Es gab noch nicht mal ein Video dazu. Die Platte ist total untergegangen. Keiner hat gewusst, dass diese Platte rausgekommen ist. Und ich hatte noch einen Vertrag über eine weitere Platte da und habe aber gewusst, die werden nie wieder was machen. Und bin zum Chef gegangen und habe dann wirklich das erste Mal in meinem Leben gesagt, du schreibst mich aus dem Vertrag raus oder ich mache euch das Leben zur Hölle. Und da habe ich mich auch ein bisschen entschuldigt, weil das ist nämlich ein netter Typ gewesen. Und der konnte letztendlich auch nichts dafür. Das war von mir natürlich... Aber ich dachte, ich bin jetzt 32 und es gibt sehr oft so Major, also beim großen Plattenfirma, wenn die Pleite macht und du bist ja noch unter Vertrag, dann musst du dich mit dem Anwalt rausklagen lassen. Und ich hatte überhaupt kein Geld für einen Anwalt, also bin ich zu EMI gegangen, nachdem die erste Pleite...
bedroht.
Und habe ihn unterschwellig bedroht, ehrlich gesagt. Tatsächlich. Und ich bin da jetzt auch gar nicht richtig stolz drauf, weil das sind auch alles Menschen, die einen Job machen. Das ist ja nicht so, weil er Abteilungsleiter von Virgin EMI, das die waren damals im Zusammenschluss so, waren, dass ich da, dass der da eigentlich was für kann, aber er konnte mir auf alle Fälle mich da rausschreiben aus dem Vertrag und dann haben die sich auch nie wieder gemeldet. Nur eine Mail mit drei Sätzen kam: Lieber Oliver, danke für das Gespräch bei uns im Büro. Hiermit möchten wir dich von deinem Vertrag entbinden und wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
Und ja, ist doch super.
Dann haben
ist
sie, nett. Ja, es war nett, aber nicht das Gespräch, was ich vorher mit ihm geführt habe. Das war peinlich von mir. Das war auch wieder, das war peinlich. Obwohl andererseits wäre ich sonst vielleicht nicht rausgekommen. Es war vielleicht so der Mut der Verzweiflung.
Ja.
Und dann
ja,
bin ich zu Sony gegangen. Zu
und Sony ist auch gerade gegangen.
Nee, aber 4Music, das war ein Unterlabel, die gibt's wohl noch, aber zu dem Zeitpunkt war das dann so, dass ich hatte da diesen Song Mach den Bibo und die Platte dazu ist auch nicht sehr gut gelaufen.
Ja.
Der Bibo-Song war ja mehr so ein Gag-Song gedacht. Dazu haben wir ein kleines Video gemacht.
Aber wusste aber keiner, dass du ein lustiger Vogel bist zu dem Zeitpunkt.
Nee.
Das wusste ja noch keiner. Ich habe gedacht, du bist ein ernster Typ, der einen scheiß Song macht.
Das sollte eine Verarschung sein auf alle Ballermann-Lieder, Mann. Und dann ist die Platte auch gefloppt und dann haben die sich die Demos angehört noch zur neuen Platte und meinten dann, nee, wir haben momentan finanziell keine Möglichkeiten mehr, haben aber im gleichen Atemzug Jupiter Jones und Casper gesigned. Also und haben auch zu mir gesagt, wir sehen da momentan, wir sind nicht die richtige Firma, wir haben auch momentan nicht die Möglichkeiten und haben mich dann da gehen lassen. Und
was ich wirklich immer noch wahnsinnig schwierig finde, und das kann man jetzt mal vielleicht, ist ein bisschen peinlich, das jetzt zu erzählen, öffentlich, ne? Haben wir euch noch Zeit oder?
Nee, wir müssen Musik umpacken, wir sind ja erst eine Stunde schon vorbei.
Dann erzähle ich das gleich, Background-Stories im Umgang mit der Plattenfirma und mit Plattenfirmen und warum ich finde, als jemand, der quasi kein Musiker ist, sondern mit der anderen Seite, also eine Sendung hat, in der Musiker auftreten könnten, warum ich das schwierig finde, dass es nur noch eine Plattenfirma gibt. Das ist eigentlich ein Monopol.
Ja.
Und mehr dazu gleich.
Und noch ein paar peinliche Geschichten, weil das Thema der heutigen Sendung ist peinlich, peinlich, peinlich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Oh, ich habe ganz viele Mails bekommen. Hallo, willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig am Pfingstsonntag. Keiner weiß mehr, was es für ein Feiertag ist. Aber gute Nachrichten aus der Welt der Medien. Der ZDF-Fernsehrat, also quasi meine im weitesten Sinne vorgesetzte Instanz, ist jetzt noch randvoller mit irgendwelchen Kirchenleuten. Politiker raus, Leute aus der Kirche rein. Das ist nicht schlecht, finde ich super. Vielleicht hat der liebe Gott das persönlich selbst zusammengestellt, was da im Fernsehrat veranstaltet wird. Dann noch mehr Leute aus der Kirche, die jetzt da...
Das Fernsehprogramm wird ja wieder christlicher?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Die Bundesvision Song Contest, ich bin mit einer...
Eurovision Song Contest, genau.
Ich bin da hingefahren nach Hamburg an dem Tag, an dem die Vorentscheidung war und habe eine Bekannte mitgenommen, die arbeitet als hier, die macht so Masken, wie ist der richtige Ausdruck dafür, wenn du Make-up-Artist, genau. Und die hat sich nämlich um die Belange von den Juroren der Vorentscheidung gekümmert. Das waren Ferris MC, Lena Meyer-Landrut, Leslie Clio,
Leslie Clio Mandoki,
Sven Meyer, der Produzent, der auch meine Platten, die ersten beiden früher produziert hat, und wer ist noch dabei gewesen? Tim Bensko.
Mhm. Okay.
Das ist dann, und die haben das entschieden, glaube ich, irgendwie, wer dann irgendwie da singen darf oder so, keine Ahnung.
Lena darf das entscheiden. Ist das nicht so ein bisschen?
Ja.
Finde ich gut. Ich finde Lenas Album übrigens echt sehr gut. Das Problem ist, ich habe mich in so eine Ironiefalle reingeredet, und immer wenn die Leute denken, dass ich irgendwas sage, dann mache ich das ironisch, aber ich finde das Album wirklich gar nicht so schlecht. Ich habe mir das wirklich gekauft bei iTunes.
Du hast das Album von Lena Meyer-Landrut?
Ja, weil ich muss ja wissen, worüber ich rede. Wenn ich schon Witze über Lena mache, dann muss ich auch wissen, was sie singt. Und ich fand das gar nicht so schlecht. Aber jetzt sage ich immer, das finde ich super, und dann glauben mir die Leute das nicht. Aber
ich will mir das neue von Sarah Connor kaufen. Die singt nämlich jetzt auf Deutsch und weißt du, wie die Platte heißt?
Hä?
Muttersprache.
Ach so, ja, unser Schlagzeuger, ne? Felix von unserer Sendung, der ist ja, ich sag mal, die Drumhure.
Ja.
Der spielt auch mit Sarah Connor und ist ja unterwegs. Und die ist ja quasi im weitesten Sinne eine aus meiner Heimat. Die kommt aus Delmenhorst. Und es gibt so mehrere lose Verbindungen, und irgendwie ihre Schwestern waren auch schon mal irgendwie auf einem Auftritt von mir vor Jahren schon. Aber ich finde, verfolgt das ja immer so mit eigentlich grundlegender Sympathie, was sie macht. Also ja, ist nicht so meine Musik, aber ich finde das nicht uncool so.
Der glücklichste Mann ist wahrscheinlich Mark Terenzi. Der ist, glaube ich, richtig glücklich, dass der sich aus dem Schatten von Sarah Connor freigeschwommen hat.
Und nee, jetzt der hat einfach missverstanden, was seine Rolle ist. Der ist quasi als
Spielerfrau.
Genmaterial-Lieferant.
Ja,
er ist Spielerfrau. Er hat das nicht verstanden. Und das ist einfach, der ist quasi in so ein modernes Familienbild reingeraten, aber mit Ansichten von 1950. Du bist als Typ einfach nicht immer die Nummer eins. Und wenn deine Frau einfach eine gute Soul-Sängerin ist, muss man wirklich mal sagen, ne? Sarah Connor, die muss 7 Jahre kein Album machen und verdient sich trotzdem dumm und dusselig, weil ich glaube, die singt wirklich, die wird dann eingeflogen nach Sydney zu irgendwelchen Galas und so, weil die wirklich extrem gut singt.
Ist es so?
Die kann wirklich gut singen. Ja, die kann wirklich gut singen. Also das ist, muss man wirklich mal sagen.
So, Jan zeigt Sympathie für Lena Meyer-Landrut, Sarah Connor. Sehen wir da etwa eine neue Szene?
Das neue, the new me. Ich muss mich ein bisschen breiter aufstellen, weil ich habe festgestellt, es gibt nur eine Plattenfirma, nämlich Universal.
Ja.
Und wenn man sich das mit denen verscherzt, dann hat man keine Chance. Und deswegen muss,
aber das ist aber schade, ist das aber, ne? Das ist nur
Universal. Ja, das ist schade.
Aber es gibt nicht mehr Universal. Die Sache ist die, gute Bands wissen auch ganz genau, Universal gibt ihnen einmal Geld. Und wenn das dann läuft, dann geben die dir nochmal Geld. Aber wenn es nicht mehr läuft, dann meldet sich keiner mehr von denen. Es geht ganz, ganz schnell. Wenn eine Platte nicht läuft, es gibt halt keine Aufbauarbeit mehr. Entweder du schaffst das, make them or break them, heißt es doch immer so schön, ne? Und so ist das nun mal auch mit so Plattenfirmen, wenn du bei einer großen Plattenfirma bist. Das war aber schon immer das Prinzip. Das war auch das Prinzip von Sony und das war auch das Prinzip von allen großen Majors und seit den 90er Jahren eigentlich. Und deswegen ist auch so ein bisschen das alles so zugrunde gerichtet worden, so, ne? Und eine Band aufzubauen, schafft eigentlich nur noch ein Label oder schafft man nur noch selber, indem man als Künstler an sich glaubt und seine Sachen macht und weiter die durchzieht, egal ob man jetzt einen Plattenvertrag hat oder nicht. Und zum Glück gibt es ja jetzt auch durchs Internet neue Wege. Du weißt, da muss man mal sagen,
als quasi jemand, der eine Sendung hat, in der Bands, die jetzt nicht so uncool ist, dass da keiner auftreten möchte und in der Bands theoretisch spielen können und wir das versuchen, das wirklich das Beste zu machen. Also wenn du warst ja auch schon mal bei uns und die ganze Firma setzt sich 2 Wochen lang hin und überlegt sich, wie der Künstler, der dann kommt, weil wir das nur selten machen, wie das so gut wie möglich klingt, aussieht.
Das muss man und wirklich sagen.
Das klingt bei euch vor allem sehr, sehr gut. Das klingt erstmal gut.
Wir haben gute Tonleute und wir haben gute Leute, und wir haben auch Spaß daran, weil wenn die Leute kommen, dann soll das auch gut aussehen. So, und jetzt war ein Bilderbuch da, ne? Das war super. Ich glaube, die haben auch so ein Indie-Label oder haben ein eigenes Label gegründet wie die Ärzte früher.
Genau, das fand ich eigentlich auch ganz sympathisch. Aber wenn ein Universal-Künstler kommt, sage ich jetzt mal so, dann ist das so, standardmäßig verbieten die einem, dass man das hinterher ins Internet stellt. Weil die dann, ich weiß nicht warum und was das für eine anachronistische Grundhaltung ist, dass man einen Auftritt aus einer Fernsehsendung nicht ins Netz stellen darf.
Das hängt immer noch mit YouTube und der GEMA zu tun, dass YouTube immer noch keine GEMA.
Das ist mir scheißegal, mit wem das zu tun hat. Universal muss sehen, dass das attraktiv ist, die Künstler eins. Ich habe keinen Bock darauf, wenn dann Universal sagt, ja, unsere Künstler kommen, die machen aber Vollplayback. Es sei denn, ihr bezahlt 50.000 Euro für irgendeine Backline mit leuchtenden Kabeln, weil der Künstler das so will. Dann sag ich quasi in letzter Instanz in der Sendung, ja, fickt euch, dann geht auch meinetwegen irgendwo anders hin. Das gibt bestimmt andere coole Sendungen, in denen man gerne auftritt als Musiker. Und auf der anderen Seite sich dann mal auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen so scheißes beschweren, dass es keine Auftrittsmöglichkeiten gibt. Es gibt Auftrittsmöglichkeiten, aber ich will einfach keine Halbplaybacks in der Sendung haben. Ich möchte nicht 80.000 Euro dafür bezahlen für einen Promo-Auftritt, für eine neue Platte. Und ich möchte nicht, dass die Sachen gelöscht werden, die Leute mit ihren Gebühren bezahlt haben. Das soll einfach im Internet stehen. So, das finde ich einfach assi. Und das Allerschlimmste ist, wenn du einen Universal-Künstler hast, der nicht mit dir redet, der ein Lied nicht spielt, sondern der dann nur redet mit dir, gilt das Gleiche. Also wir müssen irgendwelche Interviews löschen, weil keine Ahnung, und dann sagen wir irgendwie auch eine Woche vorher ab, weil ich keinen Bock darauf habe, ein Interview zu führen, was dann aus dem Internet verschwinden muss, weil die Plattenfirma das so will.
Ja, das ist
verdiente damit, das ist wirklich anstrengend.
Bringt die nicht
sollen
so
meinetwegen zu Halligalli gehen, ist mir doch egal, wenn die da irgendwie Bock drauf haben, dann mit denen rumzudealen. Ich finde das scheiße.
Ja, das so, ist aber auch eine viel größere, das ist, ich wollte auch ein Pamphlet halten für alle YouTube, ich weiß, dass YouTube gerade es gibt so viele neue Comedians und so, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich weiß, es gab irgendwie gerade eine O2 World in YouTube-Preis. Das wurde mir zugetragen und das war ausverkauft, 12.000 Fans und haben diese Leute abgefeiert, die ich selber noch gar nicht kenne, weil ich nicht so in der Internetszene bin. Irgendwelche Leute, die alles selber machen und so. Und bei denen klopfen jetzt gerade die großen Firmen an und wollen das gerne, Fernsehproduktion natürlich alles aufkaufen und so. Bitte, liebe Leute, wenn ihr jetzt jung seid, ihr seid 17, 18, 19 und habt gerade mega Erfolg im Internet oder irgendwas, lasst euch nicht gleich auf den riesen Medienkonzern ein. Versucht das erstmal noch ein bisschen selber. Lasst euch nicht nur vom Geld locken, weil dann ist ganz schnell der ganz große Spaß vorbei. Ich spreche aus Erfahrung. Macht das bitte nicht.
Und ganz wichtig, Managements. Leute, wenn ihr irgendwas könnt, ne, dann braucht ihr keine Managements. Leute, die zumindest ein bisschen was können, brauchen keine Manager. Ich weiß immer gar nicht, da kommen immer junge Leute und sagen, ey, wie hast denn du das damals gemacht? Management und so. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Managementvertrag mit irgendjemandem unterschrieben, weil das totaler Quatsch ist. Manager laufen rum und versuchen, also höchstens, wenn du irgendwie irgendwelche Veranstaltungen moderieren willst oder wenn du deine Prominenz dadurch oder deine Bekanntheit dadurch steigern möchtest, dass irgendeiner von dir für dich auf dusseligen Partys rumrennt und erzählt, dass du ein guter Typ bist. Aber wenn du dadurch Aufträge bekommst, die Aufträge, die dadurch reinkommen, die sind alle scheiße. Da kriegst du dann zwar irgendwie.
Ja, man keine muss Ahnung. Aber differenzieren, es gibt auch Managements oder Leute, mit denen musst du keinen Vertrag machen, die für dich eine gewisse Sache machen, mit denen man einen Deal macht. Sucht euch Leute, mit denen ihr einen Handschlag-Deal machen könnt, den ihr vertraut, von dem ihr wisst, der ist schon seit langem an deiner Seite oder ähnliches. Aber geht nicht irgendwo hin und lasst euch einen Knebelvertrag geben. Und geht jetzt nicht irgendwie, nur weil jetzt ihr irgendwie gerade 180.000 Klicks habt und so, lasst euch nicht 50.000 Euro in die Hände drücken und dann seid ihr eure Rechte los für all das, was ihr gemacht habt. Passt auf. So, wir müssen schon wieder Musik machen. Und dann erzähle ich noch eine mega peinliche Geschichte.
Das sind die schönen Momente, glaube ich, weil ich glaube, das ist wirklich praktisch. Das sind praktische Ratschläge von älteren Leuten wie uns.
Ja, vor allem, weil ich all die Fehler gemacht habe. Ich habe mich loggen lassen und so und habe das alles probiert. Es hat mir alles nichts gebracht. Es hat im Nachhinein hat's nur Magenschmerzen gebracht und auch Peinlichkeiten, also für sich selber, dass man dachte, man hat ein Stück von sich verkauft.
Habe ich jetzt Universal Scheiße gekriegt? Ich finde das
ja nicht, du hast Universal schlecht gemacht.
Und ich will das aber nicht. Ich will dir nicht schlecht machen. Ich will nur sagen, das ist Kacke,
dass es nur noch Universal als große Plattenfirma gibt. Und es ist auch Kacke, dass da so geile Bands manchmal drauf sind und die das nicht immer selber machen wollen, weil die wissen, ja, da haben die einen bequemen Platz und so. Das ist Kacke, das ist einfach Kacke. So, jetzt lass Musik machen. So, jetzt hören wir Tokotronic. Wir sind auch bei Universal mit Wir sind Babys, die Erwachsenen.
Sag ich aber nichts jetzt mal zu, sicherheitshalber.
Wir sind die Erwachsenen von Tokotronic.
Das rote Album. Peinlichster Moment der Woche für mich war ein Fremdscham-Moment. Ein Moment, wo ich als Zuschauer einer sehr peinlichen Situation beigewohnt habe, vor meinem Endgerät. Ich habe mir die letzte Sendung von David Letterman angeguckt. Der hat aufgehört am vergangenen, Mittwoch. Das war die letzte Show nach 33 Jahren, 6.029 Sendungen hat er gemacht.
Krass.
Über 33 Jahre. Der hat angefangen mit Anfang, Mitte 30, hat vorher so ein paar unerfolgreiche Fernsehprojekte gemacht und ist dann in ein Format reingeglitten, was von Johnny Carson, Übervater des Late Night, der amerikanischen Late Night Kultur, und hat dann quasi, hat erstmal auf NBC nach Johnny Carson die Sendung gemacht, 10 Jahre lang. Dann hat Johnny Carson aufgehört und ganz Amerika hat gedacht, verdammt nochmal, jetzt muss natürlich David Letterman seine Show bekommen. Aber da kam der schmierige Jay Leno und hat dann die Show von Carson übernommen. Late Night Wars, legendär, Anfang der 90er Jahre. Und das führte dazu, dass Jay Leno bei NBC blieb und Dave Letterman zu CBS gegangen ist und hat dann da 22 Jahre lang jeden Abend in Konkurrenz zu Jay Leno eine Sendung gemacht. Und er war immer der Bessere, er war immer der Coolere.
Ja, aber Jay Leno hatte immer die höhere Einschaltquoten. Und das kann ich auch nicht verstehen, weil Jay Leno fand ich auch nie witzig.
Nee, nie lustig, aber da siehst du mal wieder, es gab ein schönes Bild in der letzten Sendung von David Letterman von so Billboard-Plakaten. So ein ganz kleines, wo drauf stand Number One Jay Leno und ein riesengroßes, wo drauf stand Number Three David Letterman, und so war es halt auch immer. Er hatte nie die besten Quoten, aber die Leute haben ihn einfach geliebt, weil man merkte, das kommt irgendwie von ihm aus dem Herzen. Und das war ein ganz tolle, also fand ich erstmal ein mega rührender Moment. Und wenn man,
was war der Fremdscham-Moment?
David Letterman hatte seine Familie, er hat einen kleinen Sohn, der ist glaube ich mittlerweile 8 oder 9 Jahre alt. Harry und seine Frau Regina waren auch im Publikum. Zum ersten Mal habe ich sie zumindest gesehen, und ich gucke eigentlich oft Letterman. Ich habe noch nie einen kleinen Jungen, das war ihm so unangenehm, dass die Kameras auf ihn gerichtet waren. Der ist fast explodiert. Der hat fast angefangen zu weinen. Wie so 7-Jährige, die mit einer Situation extrem überfordert waren. Sein Vater natürlich der lässige Late-Night-Talker seit 33 Jahren. Mega erfahren, keiner ist so gut wie er. Und dann sitzt da der kleine 8-jährige Harry zum ersten Mal im Fernsehen. Millionen Leute gucken zu. Die Sendung war ja so krass, dass alle Late-Night-Hosts, die, um Letterman die Ehre zu erweisen, die parallel zu ihm gesendet haben. Conan zum Beispiel hat alle 5 Minuten gesagt, ich mache hier nichts, please switch to Letterman. Ich mache heute nichts, bitte schaltet um auf CBS. Heute ist die letzte Sendung von Letterman.
Hat Jay Leno das auch gemacht?
Nein, Jay Leno ist mittlerweile abgesetzt, gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr? Der macht eine andere Sendung, oder?
Ich weiß es gar nicht. Nein, der macht nichts mehr, der ist vorbei. Der macht jetzt nur noch Oldtimer, schraubt er nur noch rum. Hat Jimmy Fallon auch so ähnlich gemacht. Jimmy Kimmel ist gar nicht erst angetreten, der hat, glaube ich, gesagt, lass ich gleich bleiben, weil der für den ist, glaube ich, der ist so ein riesen Letterman-Fan. Ja. Und eine ganz tolle Sendung, musst du dir mal runterladen oder angucken. Es ist wirklich mega rührend, und anders als Johnny Carson hat er halt nicht auf die Tränendrüse gedrückt, sondern hat einfach wirklich eine Sendung gemacht, hat seinen Mitarbeitern gedankt und ist einfach, muss man echt sagen, Letterman ist wirklich der Größte.
Da?
Nee, es war Bill Murray war da, Tina Fey, Barbara Walters,
Da geht eine Ära zu Ende, ne?
Muss man wirklich sagen. Ja. Also einer der letzten großen Fernsehpersonalities hat er, und auch in Würde abgegangen irgendwie, in Würde abgetreten, ohne dass es so ausfusselt, seinen Job bis zuletzt ernst genommen, nie nachgelassen oder zumindest nicht so, dass man es gemerkt hat. Und das
auch
war
ein paar
wirklich,
Skandelchen gehabt, hat dann glaube ich auch irgendeine Assistentin noch und irgendwie da liefen so, gebumst, aber wie auch immer. Mein Gott, das sind menschliche Regung. Das kann
so
man,
ist es halt.
Das kann uns auch mal passieren, wenn wir eine finden, die bereit wäre.
Wenn die Zeit da ist.
Wenn das Zeitmanagement da war. Jan, aber hier, Jimmy Kimmel, den mag ich gerne, den finde ich gut, ne? Jimmy Fallon finde ich deutlich überbewertet. Jimmy Fallon, finde ich, ist so einer, ja, ich bin eigentlich ein ganz cooler Typ und ich mach mal so, der tut so, als wenn er was, also der.
Ich finde das ein bisschen zu lieb immer, ich finde aber die Ideen sind extrem gut. Ja. Also das ist einfach, ich habe und dann gibt es den neuen, der Nachfolger von, sag schnell, wie ist nochmal der Schotte, der früher nach Letterman kam?
Conan O'Brien? Ich
vergessen. Nein, der Schotte, der Craig Ferguson.
Ah, Craig Ferguson.
Super. War immer gute Talks gemacht und so, war eine gute Sendung, gibt's nicht mehr. Und jetzt der neue ist James Corden, der so ein bisschen auf der Jimmy Fallon Schiene fährt. Und wir machen ja auch ab und zu, in meiner Sendung machen wir ab und zu mal so Spielchen, die so ein bisschen daran angelehnt sind, weil natürlich ist Jimmy Fallon so State of the Art, Tonight Show. Das ist schon eine gute Sendung, muss man schon sagen. Ich find's aber manchmal ein bisschen zu lieb. Und
Jimmy Kimmel jetzt.
Jimmy Fallon.
Ach so, Fallon. Ja, Fallon schickt zu langweilig.
Jimmy Fallon, und Jimmy Kimmel gucke ich eigentlich nicht, habe ich keinen Zugang zu. Finde ich irgendwie.
Ich denke immer, das ist Tom Hanks in Jung. Der wirkt mir immer wie Tom Hanks in Jung. Auf alle Fälle, ich könnte das nicht. Läuft das eigentlich jeden Tag, diese Late Night Show? Oder hat Letterman das jeden Tag gemacht? Nee, von wie viel
jeden
Tag?
Jeden Tag. Montag bis. Und ich war bei Letterman im Studio bestimmt schon. Montag bis Donnerstag. Und ich war bestimmt schon 5-mal oder 6-mal bei dem in der Sendung live, also Zuschauer. Und das ist schon.
Ich könnte das nicht jeden Tag Gäste und jeden Tag Leute interviewen. Das ist auch echt ein harter Job. Ich erzähle dir gleich mal.
Um sieben zur Arbeit.
Morgens.
Jeden Tag. Morgens.
Leg dich dann hin und um 16 Uhr geht er ins Studio. Hat er so einen eigenen kleinen Raum da hinten. Wir machen jetzt gleich, nach dem nächsten Song, erzähle ich dir mal, warum ich glaube ich nicht in der Lage wäre, internationale Hollywood-Stars zu interviewen. Eine der peinlichsten Geschichten, die ich noch nie erzählt habe, ist wie ich mal Mark Ruffalo. Kennst du den Schauspieler?
Ja, kenne ich.
Den musste ich interviewen. Das war eine der peinlichsten Situationen meines Lebens auch. Erzähle ich jetzt gleich. Und jetzt erstmal ein bisschen Musik. Hier ist The Great Pretender von Freddie Mercury.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Pass auf, ihr Scheißer, ja? Uns ist das völlig egal. Ob jemand aus Berlin kommt, aus Hamburg oder sonst woher, es ist völlig scheißegal. Verstehst du? Scheißegal!
Hey, sanft und sorgfältig, die peinliche Sendung. Wir reden zum Kopf und Kragen.
Fick ja!
Hey, Kasper, bist du auch heute da, oder was? Ich hab,
Fick ja ist ja eine Übersetzung von Fuck yeah, das
ich
heißt
weiß.
So viel wie Fuck yeah, fuck
und
yeah.
Hat sich das denn etabliert?
Nein.
Ich habe auf alle Fälle gecheckt, dass sich ganz viele Kids wirklich wie Moneyboy unterhalten. Das ist irgendwann, der Boy hat ja ganz schön was hier auf dem Kasten und so. Immer so der Boy, das wie Moneyboy das macht. Der hat es echt geschafft, seine Jugendsprache ein bisschen zu etablieren. Also ich sehe ab und zu Kids, die so reden und das auch so im selbstverständlichen Duktus machen, als wenn das jetzt so normaler Sprachgebrauch ist.
Das war bei uns früher Löffelsprache, hieß das bei uns früher. Eine Sprache, die keiner verstanden hat, die nur für junge Leute war.
Genau.
Heute redet man wie Moneyboy.
Ich kann aber eine Sache sagen. Ich war mal beim Klassentreffen und habe auch alte Klassenkameraden wieder getroffen, die früher nur so im Slang geredet haben, nur so, jo Digga, was geht denn, Alter, bist du korrekt unterwegs und so. Also nur so, und die haben das dann so lange durchgezogen und sich auch nur in einem Dunstkreis aufgehalten von Leuten, die auch so geredet haben. Und dann irgendwann hatten sie wahnsinnig Probleme, wenn sie sich mal, als sie aus diesem Radius rausgegangen sind und sich dann mit Leuten unterhalten mussten, die halt auch ganz normal reden und haben es nicht hinbekommen, dann das wegzulassen. Oder dann wurde das total schwierig. Da mussten sie sich total konzentrieren, weil die halt, bis sie 35 waren, nur so geredet haben. Und dann mussten sie, nachdem das Arbeitsamt gesagt hat, jetzt müssen sie sich mal irgendwo vorstellen, wir können ihnen kein Geld mehr geben, haben die ein Vorstellungsgespräch und so, ja, ich bin hier, ist ja auch ein korrekter Job und so. Und das ist dann das Problem, wenn du dann nur noch, und es ist ja auch so, wenn du dann irgendwann spielst, ja, der Boy macht hier echt einen guten Job und so und bist dann irgendwann 40, vielleicht nicht so gut, oder? Also vielleicht sollte man auch mal aufpassen, ne?
Man sollte, irgendwann muss man merken, dass es keine Zeit mehr ist, cool zu sein, sondern ab und zu muss man auch abliefern. Und spätestens mit Mitte 20 ist es Zeit, den Bachelorstudiengang mal sausen zu lassen und mal aufzuhören, mit den Freunden abzuhängen.
Und
nicht jeder kann Superstar werden, muss man mal sagen.
Und vor allem, es interessiert auch nur eine Woche jemanden, wenn du Superstar geworden bist. Danach bist du wieder ganz normaler Vollhorst.
Severino zum Beispiel, was macht der jetzt?
Der
weiß nicht mehr, wer Severino ist.
Doch, der gibt den alten Omas das Geld zurück. Das ist heute in der Bild-Zeitung gewesen. Habe ich nämlich vorhin zufällig geguckt. Die Omas weinen vor Glück, weil er hat die geprellt, glaube ich. Oder ist das nicht der jetzt gerade?
Genau.
So ein Typ, der, und das ist auch Sache, die meisten Leute, die da noch mitmachen beim Deutschland sucht den Superstar, das sind Asoziale, die irgendwie eine kriminelle Vergangenheit haben und da nochmal versuchen dann, das Ding irgendwie umzumodeln. Also die versuchen dann nochmal irgendwie ein Star zu werden, weil das die einzige Möglichkeit ist, damit du später
später auch erzählen kannst, ich habe viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Ich hab viel mit Drogen, ich habe viel Geld, ich habe Leute abgezogen. Und dann denken die Kids, oh geil, der hat es trotzdem geschafft, der kommt da von ganz unten und so. Aber wenn du es nämlich nicht erzählst, dann interessierst du auch keinen mehr. Du musst ja irgendeine Story haben, um das zu erzählen. Ich erzähle dir mal...
Aber jetzt kommt deine Story. Lass mich mal, bevor du deine Story erzählst, haben wir jetzt genug David Letterman gewürdigt?
Ja, also auf alle Fälle.
Wichtig, weil ich habe es in meiner Sendung jetzt nicht geschafft, weil wir keine Zeit haben immer. Die Sendung ist zu
kurz. Der kleine deutsche David Letterman, Jan Böhmi Bimmermann, würdigt
seinen großen Überfall. Nein, nein, überhaupt nicht.
Du bist der kleine... Du bist ein kleiner Letti.
Du bist ein kleiner Letti. Ich finde einfach nur, weil das war so eine emotionale Sendung und ich war wirklich... Ein Letti-Lover. Du weißt, ich bin ein kalter Fisch, aber das hat mich echt... Das hat mich emotional gemacht.
Komm mal her.
Olli, Mensch. Komm. Das ist schon schade.
Ja, na und dann... Weißt du, das ist so ein Ansporn für dich, dass du jetzt noch ein bisschen weitermachst. Guck mal, du trägst das Erbe nach draußen.
Einmal die Woche oder was? Gibt's nicht, wenn man jetzt mal hier schon die Öffentlichkeit hat, wenn Sie einen Sender leiten, der in der Lage ist, sagen wir mal, viermal die Woche so eine Sendung wie unsere Sendung, das Neo-Magazin, auszustrahlen, melden Sie sich doch mal steve@böhmermann.de, dann kommen wir vorbei, einfach, wir verhandeln einen angenehmen Vertrag für Sie und uns angenehm und dann mache ich Ihnen die nächsten Jahrzehnte da Ihr Programm voll, wenn Sie
und
wollen.
Und wenn Sie einen Radiosender leiten und Lust haben, dass diese Sendung täglich von 5.30 Uhr bis 9 Uhr läuft, dann melden Sie sich auch bei uns. Ne, dann machen wir die Morningshow. 5.30 Uhr bis 9 Uhr, das ist unsere Zeit.
Cool.
Jeden Tag, Jan.
Du würdest eingehen, wenn du die Morningshow moderieren würdest, in jedem Sender, in dem wir laufen, weil du die Musik nicht aushalten würdest.
Ja, soll ich dir einen Traum von mir erzählen, den ich manchmal habe? Immer wenn ich in meiner Heimatstadt Hamburg bin, dann bin ich geschockt, wie scheiße die Radioprogramme da sind. Fast alle, bis auf Enjoy natürlich, der unsere Sendung ausstrahlt. Das ist ein ganz toller Sender. Alle anderen Sender, also wenn ich diese privat, ich verstehe immer nicht, wie sich RSH, Radio Hamburg und so, wie die sich über Wasser halten können. Mit diesem austauschbaren Moderatoren
und
das ist wirklich keine Ahnung, wie die das seit 20 Jahren schaffen, das die Stadt zu betäuben mit dem, was sie machen. Sorry, wenn ich das so hart sage, aber es ist wirklich einfach nur gelangweilter Kram. Und da wünsche ich mir manchmal, die würden sagen, okay, wir sehen ein, das bringt nichts mehr mit Radio Hamburg, wir schenken dir den Sender, Olli Schulz. Und dann würde ich da hingehen, wird eine Morningshow machen. John Mann würde ich vielleicht da lassen, weil der ist so lange da und der hat damals mit ganz großer Enthusiasmus beim Bundeswillen Song Contest meine Punktevergabe gemacht. Das ist jetzt ironisch gemeint, weil der saß da einfach, hat überhaupt keinen Bock darauf gehabt. Den würde ich da lassen, um ihn zu quälen. Aber alle anderen würde ich da rausschmeißen. Den würde ich erniedrigen, sagen, du bist ja der... Und alle anderen würde ich rausschmeißen und wird dann ein komplett neues... Und wird Hamburg endlich mal einen Radiosender mit Würde schenken. Neben Enjoy natürlich. Aber
Enjoy ist ja für ganz
Norddeutschland. Jan, weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe? Ich bin in Hamburg gedreht mit Carlo von Tiedemann. Der hat eine neue Sendung auf N3. Das wollte ich auch noch kurz erzählen. Carlo von Tiedemann Geschichte. Okay. Carlo von Tiedemann hat früher die aktuelle Schaubude moderiert. Hatte auch mal eine Sendung im ZDF Show und Co. mit Carlo. Kennen die meisten Leute, die in meinem Alter sind, noch Carlo von Tiedemann. Ein NDR-Urgestalt. So, ne? Und der hat eine neue Sendung. Carlo nimmt sich Zeit und wollte, es war ihm angeblich ein großer Wunsch, dass ich in der Sendung bin und auch da auftauche und mit ihm ein Interview mache auf der Hamburger Reeperbahn. Das haben wir jetzt vor 2 Tagen gemacht und ich bin da hingefahren. Und es hat sich sofort rausgestellt, Carlo von Tiedemann ist ein cooler Typ, ist 71 Jahre alt, hat viel Mist gebaut, weiß man ja. Der hat ja eine große Lebensbeichte abgelebt.
Omas abgezogen zum Beispiel.
Ja, der hat da muss man gar nicht erzählen, der hat viel Quatsch gemacht. Redet er auch ganz offen drüber, haben wir auch drüber geredet. Aber das Interessante war dann, dass er nicht wirklich wusste, wer ich bin. Aber vorher schon so, ey, ich so ein Bock, dass du dabei bist, so geil. Und dann musste er einen Trailer machen für seine Sendung und ich sitze neben ihm und dann sagt er in die Kamera, und heute habe ich ihn in meiner Sendung. Er ist dabei. Und dann will er so, weiß er nicht genau, ist er jetzt Musiker, ist er Moderator? Was macht der Olli Schulz eigentlich? Und dann sagt er in die Kamera, er ist... Und zögert so kurz und weiß selber nicht, was sagen soll. Sagt er ist ein echtes Tier auf seinem Gebiet.
Und ich das stimmt doch auch.
Das stimmt doch auch. Und dann wollte ich fragen, welches Gebiet denn? Wo denn? Also, und dann, er ist heute dabei. Er ist ein echtes Tier auf seinem Gebiet. Olli Schulz. Und ich habe dann auch nichts
weiter. Was ist denn überhaupt da? Was ist denn dein Gebiet im weißen Sinne?
Ich weiß nicht, was mein Gebiet ist, ja. Ich krieg die
ganze. Was würdest du denn selber sagen, ist dein Gebiet? Was ist dein Gebiet? Was würdest du sagen?
Dampfplauderei. Okay. Quatsch, ich bin Musiker, Mann, mit Nebenjobs, Radio und so. Ich bin eigentlich Musiker. Ich bin gar nicht gemacht dafür. Das ist hier völlig unprofessionell, was wir machen. Das ist eine peinliche Sendung. Peinlich, was wir hier machen. Und ich krieg schon wieder ins Ohr gesagt, wir sollen schon wieder aufhören.
Und was ist jetzt mit deiner peinlichen Geschichte, die du erzählen wolltest? Ist das gleich im letzten Take, müssen wir die erzählen? Da steigt aber die Spannung jetzt so.
Naja, so, ach Gott, jetzt so, das ist jetzt nicht die Mega-Story, ne? Aber
ja, aber mal gucken, vielleicht wird das ja
Wir müssen auch noch das hier machen. Gleich nach dem nächsten Song.
die Spiegel-TV-Vorhersage. Außerdem erzählt Olli Schulz die peinlichste Geschichte aller Zeiten. Er ist ein Tier auf seinem Gebiet. Peinliche Geschichten.
Mein Name ist Maria Gretsch.
Gretsch. Gress.
Gress, achso, Progress. Hier ist Samt und Sorgfältig die peinlichste Sendung im Radio. Hey, mit den beiden peinlichsten Protagonisten Jan Böhmi Böhmermann und Olli Schulz.
Hallo.
Hey, du hast eigentlich gar nicht so richtige peinliche Geschichten erzählt, weil du wahrscheinlich auch, vielleicht findest du ja noch Sachen peinlich ab und zu, wo du selber denkst, nee, da habe ich mich peinlich. Hast du mal einen Moment, wo du denkst, ich habe mich peinlich benommen?
Nee, mein Aufstieg, weil wenn man das Aufstieg nennen kann, diese traurige Existenz in der digitalen Sparte, bis ich dahin gekommen bin, musste ich so viele peinliche Sachen machen. Ich wirklich mit dem Einrad und einem Sombrero auf in einem Tanga über die Kölner Domplatte bei Tageslicht. Und zwar mehrere, ich sag mal, halbe Stunde bin ich bestimmt da rumgefahren, bis die Polizei kam erst. Ich habe schon so viele peinliche Sachen gemacht und man stumpft irgendwann ab. Also ich bin wirklich, ich spüre in Sachen Scham nicht mehr viel.
Naja, ich habe das immer noch, dass ich manchmal denke, dass ich so zusammenzucke, wenn ich an eine gewisse Situation denke. Unter anderem diese, die ich noch erzählen wollte, Jan. Ich habe vor 4 Jahren mal einen Anruf gekriegt von einer Kinoproduktionsfirma, die sich seitdem nie wieder gemeldet hat. Also einer Promotion-Firma, die für Filme Werbung macht. Und zwar war denen ein Ansager abgesprungen oder war krank und ich sollte kurzfristig einspringen für einen Film, in dem Mark Ruffalo eine der Hauptrollen spielt. Mark Ruffalo, bekannt unter anderem als Hulk, glaube ich. Kennst du den Schauspieler? Mhm. Und der hat auch mitgespielt, hat viele große Filme gemacht. Mir war er nie wirklich ein Begriff. Und der hat diesen Film gemacht, ich glaube mit Jodie Foster oder ähnlichen, wo es um eine Patchwork-Family geht. Der ist vor 3-4 Jahren rausgekommen.
Ja, ich erinnere mich.
Und der war auch ziemlich erfolgreich, der Film. Und es gab eine Pressevorführung und in diesem Film geht es auch um gleichgeschlechtliche Pärchen, die ein Kind zusammen großziehen. Und dann waren dann auch dementsprechend halt viele Lesben und Homosexuelle im Kino. Und ich bin dann eingeladen worden, um Mark Ruffalo auf der Bühne zu interviewen vor diesen Leuten, vor allen möglichen Leuten, da war auch Presse und so. Und das war halt in Schöneberg in so einem Programmkino und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wurde eine Stunde vorher angerufen und habe dann aber locker gesagt, ja klar, das kriege ich hin, habe auch noch ein bisschen gepokert mit dem Geld, damit die mir mehr Geld geben und dann haben die gesagt, ja, wenn du das wirklich gut machst, dann mach das doch. Und dann hatte ich aber einen schlechten Tag gehabt und habe am Tag vorher extrem getrunken und hatte einen Schädel gehabt und mein Gehirn hat sehr, sehr langsam gearbeitet. Und dann bin ich auf die Bühne ohne Vorbereitung und das Kino war halb voll und dann saßen da sehr viele gleichgeschlechtlich liebende Menschen und so und ich habe dann irgendwie gesagt, na ihr Freaks, war die erste Ansage, die ich gebracht habe, weil es witzig sein wollte. Und das war eine seriöse, es war keine Olli Schulz Show. Und ich habe das eben, weil ich hatte irgendwie gerade einen Lauf, ich kam von der Tour und dachte, ja, die Leute verstehen meinen Humor. Und gehe auf die Bühne und sag, na ihr Freaks.
Bibo getanzt.
Alles klar bei euch da draußen. Und rede auch genau, wie ich eben gerade die Leute vor, in so einem blöden Jugendjargon, in so einer Sprache und habe mich nicht wirklich gut ausgedrückt und alle schon so, wer ist das denn jetzt? Und ich so, und jetzt geht gleich der Film los und dann haben wir hier noch, und dann habe ich gesagt, Mark Buffalo kommt jetzt auf die Bühne und dann war der mit seiner wahnsinnig attraktiven Personal Assistant und so einem Crew, so einem Team da und kam dann schon so genervt auf die Bühne und meinte, first of all, my name is Mark Ruffalo, not Buffalo. Und ich habe es wirklich nicht gerafft, dass der, ich hätte Mark Buffalo gesagt. Und dann meinte ich, okay, Mark, so, tell me, und dann habe ich gemerkt, mein Englisch ist ja begrenzt, weißt du ja. Und wenn man,
hast du dann gemerkt?
Nee, und dann, es gibt Phasen, wenn ich in der USA bin oder so, dann bin ich irgendwann drin. Oder wenn ich HBO-Serien gucke. Aber ich brauche manchmal so einen Anlauf und dann von 0 auf 100 ein Interview zu führen mit einem internationalen Star.
Wer hätte das ahnen können, dass dieser amerikanische Star Englisch spricht?
Und dann meine
fiel mir ein, ich kann kein Englisch. Mark Buffalo war ganz schön.
Und in dem Augenblick, als Mark Ruffalo auf die Bühne kam, hatte ich total schwitzende Stirn und habe gemerkt, oh Gott, das geht jetzt alles in die Hose und ich merke gerade, dass ich mir hier gerade um Kopf und Kragen rede. Und dann meinte ich so, das Einzige, was ich gewusst habe, der Film soll auch witzig sein. Der sollte auch witzig sein. Und dann meinte ich so, yeah, I heard the movie has some really funny moments. Und dann meinte er, yeah, we put a banana, wie heißt nochmal, Bananenschale auf Englisch? We also so lakonisch meinte, wir
Banana
haben... Yeah, we put a banana peel somewhere on the floor and somebody falls down, everybody's laughing. Yeah. Und hat auch genau gemerkt, ich habe null Ahnung. Da meinte ich, yeah, and the movie is about a really interesting theme about people who love each other the same male. Und habe ich im Kopf und Kragen um Homosexualität und so geredet. Habe versucht, das irgendwie cool hinzukriegen. Habe da aber mich völlig verrannt. Und er guckt mich nur an. Und ich stehe da auf der Bühne. Die Leute gucken mich an. Und das war so ein Moment, wo mein Englisch nicht funktioniert hat. Mark Ruffalo überhaupt keinen Bock auf mich hatte. Die Leute alle dachten, ich bin irgendein ignoranter Vollspacken. Und ich stand dann da und war mit Mark Ruffalo da und dann meinte ich, so tell me a little bit about the movie. Und dann meint er so, you haven't seen the movie? Und eigentlich ist es wohl normal, dass der Typ, der das vorstellt, erzählt, dass der Film toll ist und nur eben kurz auf die Bühne holt. Und ich habe gesagt, nee, hab den Film nicht gesehen. Ist jetzt auch nicht so mein Thema, habe ich dann noch gesagt. Und dann hat irgendwann einer von den so runter gesagt, komm runter von der Bühne. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt, das war Mark Ruffalo hier, habe glaube ich nochmal Buffalo gesagt. Und hab dann. Und
hast du denn das Geld bekommen hinterher?
Das Geld habe ich vorher im Bar bekommen. Ich habe gesagt, ich will Cashgeld haben. Das war auch eine der letzten.
Ich muss nur einkaufen.
Und ich weiß jedenfalls, dass der Typ von der Filmproduktion immer noch rumrennt und sagt, mit Olli Schulz habe ich damals schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich kann es noch nicht mal verdenken.
Nee, ich wollte gerade sagen, das kann ich aber auch rum erzählen, wenn das so gelaufen wäre mit Olli Schulz.
Das war ich bin aber sehr dankbar, dass keiner das, glaube ich, auf Video aufgenommen hat. Dass also keiner geistesgegenwärtig war und die Digitalkamera rausgeholt. Das war eine der peinlichsten Momente überhaupt, wo ich immer noch so, wenn ich den Namen Mark Ruffalo ab und zu höre, dann zucke ich noch zusammen. Weil ich weiß einfach mal, dass ich mich da vor allen blamiert habe. Komplett blamiert. Das, okay, das war jetzt mal.
Oh Gott.
So, Jan, jetzt haben wir heute.
Spiegel-TV-Vorhersage, ganz kurz.
Ganz kurz, okay. Heute in Spiegel-TV.
Rocker wird erschossen mit Kopfschuss. 18-jähriger Rocker. Irgendwo wurde einer umgeballert und da ist natürlich Spiegel-TV direkt vorbeigefahren und hat geklingelt an der Tür von dem Täter.
Genau. Erstes und dann noch hier, Mann wird mit Vagina geboren. Was macht er jetzt?
Dann Ursula von der Leyen und ihre wirre Truppe. Warum haut das mit der Bundeswehr nicht hin? Brauchen wir einen neuen Weltkrieg? So peinlich ist der neue Kampfpanzer. Ja.
Ach so, ja. Und dann, letzte Woche war ein Thema, da hätten wir eigentlich drauf kommen können. Tommy Born, genau, der große Karate-Kiez-Legende ist gestorben. Kiez-Legende, Karate-Tommy.
Ach so, Karate-Tommy, ja, da haben sie natürlich alles Material noch aus den 90ern und so.
Haben sie letzte Woche schon gezeigt, aber kommt, glaube ich, nochmal ein Nachschlag.
Ja. So, Jan. Und vielleicht nochmal Syrien, Palmyra-Feld oder sowas, irgendwie sowas vielleicht noch.
Es wird Zeit für unser Outro.
Das war sanft und sorgfältig.
Ja, Jan, das war wieder schön.
Pfingsten. War schön heute.
Danke, dass du nochmal mit mir die Sendung, dass du die privat noch mit mir machst. Und dass du dich, nicht privat, dass du die noch offiziell mit mir machst. Und auch wenn privat so gerade eingeschlafen ist bei uns.
Ja, wir sehen uns ja in 2 Wochen mal wieder in Berlin. Da ist doch.
Oh, ich bereite ein. Mal wieder zusammen. Du weißt, dass die Nummer mit Ina Müller, ne? Da bereite ich einiges vor.
Ich freue mich schon. Und Olli, ich mache das selten, aber ich möchte eine Sache noch ganz kurz sagen.
Klar.
Am kommenden Donnerstag, die Sendung haben wir schon aufgezeichnet, das ist die letzte Sendung vor der Sommerpause mit Neo Magazin, ne, Royal.
Ja, und
das
ZDF.
Habe ich was vorbereitet zusammen mit Dende und der Band und mit allen Leuten. Ich schwöre dir, wir haben 5 Monate lang daran gearbeitet. Und freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn Sie Lust haben und Zeit haben, wenn ihr das jetzt hört, guck mal bitte die Sendung. Wenn ihr die sonst auch nicht guckt, aber das wird wirklich gut. Also ich glaube, es wird wirklich gut.
Ich fahre jetzt nach Hause und guck mir die Sendung von letzter Woche an. Die haben wir noch nicht gesehen.
Die ist, sagen wir mal, 6 von 10 Sternen oder sagen wir mal 5 von 10, war okay. Aber nächste Sendung wird wirklich richtig gut und da liegt mir am Herzen, dass die Leute das sehen. Wollte ich nur mal eben sagen. Jetzt bin ich auch still.
Das war ganz schön. Und ich treffe mich gleich mit Mark Ruffalo auf einen Kaffee und entschuldige mich nochmal. So, auch Entschuldigung an alle, dass es heute eine peinliche Sendung war, aber es war ja das Thema unserer Sendung heute. Machen Sie es gut, haben Sie noch einen schönen Pfingstsonntag.
Nächstes Thema übrigens, keine Vorbereitung, warum man sie braucht.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.